At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more, all made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five-Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finestfive sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider und auf der anderen Seite sitzt
Alexander Klar.
Und einer von uns beiden ist der Chef
ist der Hamburger Kunsthalldirektor, der andere ist der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Und jetzt raten wir, wer hier
genau, was jetzt machen muss. Jetzt haben Sie da draußen 25 Minuten Zeit zu raten, wer ist. Nein, Alexander, das muss man nochmal sagen. Neulich gab es wieder einen Brief, wo jemand fragte, es gibt ja relativ häufig Briefe von vielen, da grüße ich auch ganz mal in Richtung Süddeutschland, da haben wir einen großen Hörer, der sich häufig meldet, worauf ich mich immer sehr freue. Aber neulich gab es wieder einen Brief und das muss man vielleicht immer mal wieder erklären, indem die Frage gestellt wurde, wie werden genau die Bilder ausgesucht? Und da kann man sagen, es gibt oftmals so die Situation, dass wir am Ende eines Gesprächs zu einem Thema kommen und ich dich dann bitte, irgendwas mitzubringen. Heute ist es so, dass du sozusagen freie Wahl hattest. Und dann musst du mal erzählen, wenn du freie Wahl hast, wonach orientierst du dich dann? Was bringst du dann mit?
Also vielleicht lohnt sich ja auch, die Hörer und uns selber daran zu erinnern, wie wir mal angefangen haben. Nämlich Ausgangspunkt des Podcastes war, dass wir uns mal kennengelernt haben, dass du in so schnackiger Weise gesagt hast, ja, schön, sie kennenzulernen. Von Kunst verstehe ich ja gar nichts. Daraufhin, weil du ungefähr der gefühlt dritte Chefredakteur nach einem Umzug bist, der mir solches gesagt hat, da war ich dann patzig und habe gesagt, ja, das sollten wir aber ein bisschen ändern. Und du hast mich überwältigt, indem du dann sofort gesagt hast, ja, das ändern wir gerne. Dann hast du mir schon den Wind aus den Segeln genommen. Und du hast dann wiederum kurz danach gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Weil, ach so, ich hatte gesagt, ein Seminar können wir machen. Und du hast dann schlauweise gesagt, lass uns einen Podcast machen. Und der Grundgedanke des Podcasts war, dass ich gerne beweisen will, dass man an und für sich über Kunst nichts wissen muss. Man muss halt genau hinschauen und beschreiben. Und da du derjenige bist, der genau hinschauen und beschreiben kann, vor allem das Verbalisieren, dachte ich, passt das dann sehr gut, dass der Chefredakteur mimt den Ahnungslosen und beschreibt beim Sehen und ich mime den Kenntnisreichen, was sich ja öfter mal bei uns auch nicht so gestaltet. Und dann versuchen wir eben im Gespräch oder zu beweisen, dass das Schönste ist, dass man vor Bildern einfach sprechend in das Bild hineingerät. Und dann ist es fast egal, was für ein Bild man anguckt. Es sind halt Bilder, die in der Kunsthalle sind, die in der Sammlung hängen oder eben aber gerade wie jetzt heute eine Ausstellung sind, in einer Ausstellung sind.
Jetzt weiß ich schon ein bisschen was. Nicht zu viel verraten. Mich würde nur mal interessieren, machst du oft die Erfahrung, wenn du auf Journalistinnen und Journalisten triffst oder auf Chefredakteure und Chefredakteure, dass die sich mit Kunst gar nicht so sehr auskennen?
Nein, das war, also es ist ganz lustig. Du bist der unglückliche Dritte in einer Reihe von Chefredakteuren, auf die ich in Deutschland gestoßen bin. Das ist auch sowas. In Deutschland entschuldigen sich höfliche Chefredakteure dafür, dass sie vermeintlich etwas nicht wissen. Was als so eine Art Demutsgeste gemeint war, hat halt bei mir unwirsch herbeigezaubert. Also der letzte vor dir, das war damals der Chefredakteur des Wiesbadener Tagblatts, der sich auch so einführte. Damals war ich noch höflich und habe dann einfach nichts gesagt. Der hat sich dann aber auch erwiesen als jemand, der auf alle Fälle der Kunst sehr zugeneigt ist. Ich glaube, in Deutschland ist eher so, man gibt gerne zu, dass man was nicht weiß, weil man denkt, das müsste man bei Kunst tun. Das ist zum Beispiel in Amerika, mich hat in England noch nie jemand drauf angesprochen, also kein Redakteur oder nichts, dass er oder sie etwas nicht weiß. Denn es ist ja meine verdammte Aufgabe und Pflicht und Schuldigkeit, die anderen in den Stand des Wissens einzuführen. Das heißt, da ist eher so die Forderung. In Deutschland ist es, oh shit, ich bin akademisch gebildet oder irgendwie gebildet, da müsste ich jetzt, bevor ich drüber spreche, was wissen. Diese Hemmung haben Amerikaner gar nicht.
Und das ist ja interessant, das ist ja auch immer dieses Hindernis vor einem Museumsbesuch, dass man denkt, ah, wenn ich jetzt in etwas wie die Kunsthalle gehe, das nützt ja nichts, ich muss mich dann ja einlesen, ich muss vor dem Bild stehen bleiben, ich muss wissen, wer ist der Maler, wann ist der geboren, wann ist der gestorben, zu welcher Epoche gehört da, und wenn ich das alles nicht weiß, kann ich das Bild nicht verstehen. Und bevor ich dich kennenlernte, war das auch so immer mein Angang, und deshalb habe ich mich immer, ich will nicht sagen, nicht gescheut, in ein Museum zu gehen. Ich bin ja dann gern in Museen gegangen oder in Kunsthalle. Aber es führte dann immer zu, dass ich mehr Zeit mit diesen Beschreibungen verbracht habe, weil ich dachte, wenn ich rausgehe, dann muss ich doch was dazugelernt haben. Und jetzt weiß ich, das ist eigentlich völliger Quatsch.
Naja, es geschieht geradezu automatisch. Also man muss jedenfalls nicht mit dem Anspruch reingehen. Übrigens, das ändert sich jetzt ja gerade. Also wir erleben ja gerade einen unglaublichen Zuspruch der Generation 20- bis 30-Jährige. Das ist ja, wie vielleicht bekannt ist oder noch nicht, in der Hamburger Kunsthalle die größte einzelne Besuchergruppe. Wir haben mit 26% sind die der stärkste Generationenanteil unserer Besucherinnen. Und die kommen nicht rein, weil sie denken, wahlweise, sie müssten was lernen, oder die jedenfalls kommen sie, weil sie nicht vorher gedacht haben, shit, ich weiß nichts, deswegen kann ich nicht kommen. Also da überwiegt die Neugier. Und ich glaube, das dreht sich auch im deutschsprachigen Bereich gerade ein bisschen um, hin zu einer viel größeren Unbeschwertheit dem Museum gegenüber. Also da verschwindet ein Hindernis.
Ja, genau. Das ist ja, was ja schön wäre, wenn man sagt, ich gehe rein, und was ich dann mitnehme, das nehme ich für mich mit, und ich gehe dann nicht rein, um dann hinterher bei der nächsten Frage zu sagen, ah, ich weiß ganz genau, wer Kaspar David Friedrich ist. Heute hast du etwas mitgebracht, wo man sagen muss, also es grenzt an, wie nennt man das, Überforderung. Nicht das Bild, sondern es zu beschreiben.
Ja, das ist super. Das bringt dich heute in Höchstleistung.
Das bringt mich heute. Ich versuche es, um zu sagen, es wird mir nicht gelingen. Habe ich gesagt, es wird mich nicht gelingen, es wird mir nicht gelingen. Weil es sind viele Dinge da drin, die nicht zu beschreiben sind. Ich fange mal ganz banal an. Es ist ein Hochformat. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Es sieht für mich aus, als wäre es irgendwie, mit Tinte, es könnte mit Tinte gemalt sein, mit so einem schwarzen Federstrich. Es könnte auch von einem Computer erschaffen worden sein, indem man einen Designer sich hinsetzt und bestimmte Strukturen macht. Denn es besteht im Wesentlichen aus Strukturen und Linien. Drumherum ist ein schwarzer Rand, so wie man es so von Traueranzeigen kennt.
Ist ein Rahmen in dem Fall.
Ist ein Rahmen.
Ist ein großes Bild.
Okay, der so aussieht wie ein schwarzer Rand, und drinnen sieht man halt also Dinge, die vermeintlich nicht zusammenhängen. Man könnte sich überlegen, dass es so verschiedene Linien gibt, die aber immer wieder abbrechen. So kleinere Linien, größere Linien. Links ist etwas, das könnte ein riesiges Kreuz sein, es könnte aber auch, sie hat so ein Schwert, dass man so gerade aus dem, was oben so ein Griff hat, und dann so in der Mitte so ein, weiß nicht, wie man das nennt, könnte auch so ein Schwert sein. In der Mitte ist etwas, was aussieht wie eine 41, aber vielleicht liegt das daran, dass ich zu viel Basketballspiele sehe und die Spieler da immer so hohe Nummern haben und die auch so ein bisschen so aussehen wie das, weil es eine 4 und eine 1. Rechts außen ist etwas, das sieht aus wie ein Gehirn, das man von oben aufgenommen hat, also so ein Gehirn, aber wirklich also ein Kopf, von dem die Haare und die Haut ab sind, und dann guckt man direkt auf das Hirn, auf den Schädel ohne all das. Daneben ist etwas auch so Buchstabenähnliches, ein F und ein A, so. Dann sind oben so schraffierte Flächen, in der Mitte des Bildes eine sehr, sehr schraffierte Fläche, die aussieht, Wie soll man, ich muss an einen Korbstuhl denken, weißt du, ein Korbstuhl, wo so ein Geflecht ist, also ein Geflecht, wo man so ein, was rausmacht. Andererseits könnte man auch sagen, so Schnürsenkel, die sehr, sehr viele Schnürsenkel, die sehr eng geschnürt sind. Dann habe ich ein kleineres schwarzes Loch, einfach so ein schwarzes Loch, das aussieht, als hätte man so ein, was, als wäre da was rausgebrannt aus diesem Bild und dann, nach oben hin, also über diesem Korbstuhlgeflecht, wird es ganz wieder, da ist es so, als ob all diese Dinge sich miteinander vermischen. Die Linien, das Geflecht, die schwarzen Löcher, die dicken, die dünnen Linien. Ja, so, das ist so ein bisschen, und nach unten hin wird es dann ruhiger ein bisschen, also unten ist auch weniger und ruhiger. Da ist so eine Schlaufe, die aussieht wie so eine Brezel. Und ganz, ganz unten sind Dinge, ja, woran erinnert mich das? Ja, ich weiß auch nicht. Doch, weißt du, woran mich das unten erinnert? Ach, das ist interessant. Wir waren ja im Sommer in Schweden und haben eine Reise über den Götakanal gemacht. Hatte ich, glaube ich, mal angekündigt. Hier, das war ja der Traum meines Schwiegervaters. Und wir haben uns dann ein elektrisches Boot gemietet und sind über den Götakanal. Und ich habe vorher, weil ich nicht so wasseraffin bin, gesagt, ist das nicht anstrengend? Und so, ist doch nur ein Kanal. Da fahren wir einfach so. Was aber beim Götakanal, und jetzt komme ich zu dem Bild, typisch ist, sind die gigantischen Höhenunterschiede. Und als ich sozusagen das Höhenprofil des Götakanals sah, das sah so ähnlich aus wie das da unten, dann wurde mir ein bisschen schummrig, weil das sind, glaube ich, 50, 60 Meter Unterschiede. Was hieß das? Das hieß Schleusen, Schleusen, Schleusen. Und ich habe irgendwie von den 20 Kilometern, die wir am Tag gemacht haben, 5 bis 6 außerhalb des Schiffes verbracht, nämlich um dieses Schiff von Schleuse zu ziehen und festzumachen und so weiter. Und das unten ist so ein, also wenn jemand mal so, das ist so eine Art Höhenprofil da unten, so.
Mit Treppchen. Ach,
ja. Ein Treppchen, genau. Ja, ja. So, das ist so vielleicht so, aber was ist das? Was ist das? Was soll das?
Gefällt's dir?
Und das, schwer zu sagen. Es ist ja immer dieses, es ist für, so, im Journalismus würde man sagen, es ist zu viel. Also wenn du so ein Foto würdest du nicht abdrucken, weil in den heutigen Sehgewohnheiten sagst du, du brauchst irgendwie eine klare Sache. Früher hätte man gesagt, wo ist der Eyecatcher? Das Auge weiß nicht
das
so
Hirn, richtig. Das da drin ist?
Ja, dafür ist es, glaube ich, ja, aber es ist zu viel. Also du bist ja, im Mittelpunkt ist ja die 41, ne?
In der Mitte.
Und in der Mitte.
Der Mittelpunkt ist, das müssen wir noch klären.
Richtig, in der Mitte so, also du weißt nicht so richtig, übrigens oben rechts ist die Hälfte des Hirns auch nochmal, du weißt nicht so richtig, was es ist. Es ist verwirrt und dann denke ich aber, passt es auch in so verwirrende Zeiten wie ganz gut.
Holla.
Und man kann sich gut damit, das ist ja toll, man kann sich natürlich gut damit beschäftigen, anders als wenn du jetzt ein Bild hast, wo ein großer Baum ist und im Hintergrund das Meer, dann ist das ist schnell erzählt. Aber jetzt erzähl du mal, von wem ist das, wie heißt das, was soll das?
Also, was soll das, müssen wir selber rauskriegen. Von wem ist das? Das ist Albert Oehlen, dessen Ausstellung wir jüngst eröffnet haben in der Galerie der Gegenwart. Und das ist ein sogenanntes Computerbild. Das ist eine Serie von Arbeiten, die er Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends gemacht hat, also der 1990er Jahre. Und es ist schwarz-weiß, es sind sehr viele schwarz-weiße Bilder, was ja bei einem Maler nicht selbstverständlich ist, denn normalerweise befleißigen sich Maler halt auch gerne der Farbe. Das ist in diesem Bild und in mehreren anderen in der Ausstellung nicht der Fall. Und also was soll das? Das Interessante ist...
Wie heißt es?
Naja, das verrate ich jetzt ungern. Das heißt nämlich ohne Titel, aber das heißt nichts. Wir kommen gleich zu ein paar anderen Bildern der gleichen Art, die Titel haben. Mhm. Dieses heißt zufälligerweise ohne Titel. Ich habe das deswegen gewählt, weil das ist wahrscheinlich so der Überlieferung nach ist es das erste dieser Art. Oder also in der Reihe, die er als erste gemacht hat. Das ist so eine Art Ausgangsbild. Und ich wage mal die Prophetie, dass das möglicherweise eines der das wird vielleicht noch das Motiv der Weltkunstgeschichte in 150 Jahren. Warum? 1990 war Albert Oehlen, also das ist ein Maler, geboren 1954. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, mit ihm habe ich mehrere Ausstellungen gemacht, habe viel von ihm gelernt. Das ist was wirklich Wunderbares, wenn man mit klugen Künstlern zusammenarbeitet, dann lernt man fürs Leben. Ich habe auch schon mehrere Ausstellungen mit ihm gemacht und jetzt wollten wir in Hamburg, weil er in Hamburg groß geworden ist. Der hat ist hier 1978, glaube ich, hingekommen. Der ist aus Krefeld, hat hier studiert und war hier in den wilden 80er Jahren. Also so 10 Jahre lang hat er in Hamburg gearbeitet, ist so in dieser ganz wüsten Phase der rebellischen Malerei. Da zu seinen Freunden gehörte Martin Kippenberger, Werner Büttner, den wir auch schon gezeigt haben. Da war Hamburg wirklich wild und wirklich auch ein bisschen ein Zentrum der Avantgarde, was eben auch ein Grund ist, dass ich den gerne zeigen wollte, weil Hamburg wahnsinnig schnell vergisst, wenn es mal Weltspitze irgendwo war oder es fällt Hamburg nicht auf, was in dem Fall vielleicht sogar noch eher ist. Hamburg war wirklich kurzfristig mal das Zentrum der deutschen Bildproduktion und ganz kurzfristig wirklich sogar noch vor Berlin oder vor Köln, hat es aber leider nicht gemerkt und das würde ich jetzt gerne ändern. Die Computerbilder aber entstehen ein bisschen später, nämlich 1990 geht Albert Oehlen nach Los Angeles für einen Arbeitsaufenthalt und hat dort ein Atelier. Los Angeles, das ist die Kapitale in Kalifornien, wo es am meisten gebrodelt hat, künstlerisch wie technisch. Kalifornien ist der Ursprungsort unserer heutigen Lebensart der Digitalen. Und da fielen ihm an den Zeitungskiosk sonderbare Magazine auf, die sich um Computer drehen. Der Begriff Computer ist 1990, frage dich selber, noch nicht in aller Leute Munde, oder? Also ich weiß nicht, hattest du 1990 schon einen?
Ich bin mir nicht mehr, das ist ja schon so lange
Commodore
her.
Commodore C64.
Ja, aber man hatte doch schon... Habe ich da schon Abitur gehabt? Ja, man hatte doch schon Informatikunterricht.
1990? Da warst du bei einer sehr avantgardistischen Schule.
Ja, doch.
Also
doch,
mein
natürlich,
Bruder hat
doch
Programmieren gelernt in der Zeit, aber ich glaube, mein Bruder war weit vor, also mit sehr wenigen langhaarigen Nerds.
Ja, aber es gab schon, gab Informatikunterricht, den hat kaum einer belegt, muss man sagen. Also das, es war jetzt nicht Flächending, aber es gab es und ich sehe noch diese riesigen, Commodore C64, diese riesigen langen Bildschirme vor mit den grünen Schriften und es blinkete und flimmerte alles schon.
Doch, das, also. Und der Bildschirm war eher unbewegt oder so von der Bewegung her jedenfalls nicht sehr elegant. Genau. Also, sag mal, 1990 ist jedenfalls der Computer, hat der nicht den Stellenwert, das ist ja heute das zentrale Ding unseres Lebens. Ohne geht ja gar nicht mehr. Das ist 1990 nicht der Fall. Und, der Maler Albert Oehlen sieht den Begriff Computer und es spukt ihn dann im Kopf der Begriff Computerbild oder Computermalerei herum und denkt sich, das ist aber wirklich widersinnig. Also, der Begriff war damals wirklich widersinnig. Aber was könnte das denn sein? Und ein Freund von ihm, Linguist, glaube ich, die waren ein bisschen weiter voran, Linguisten und Musiker waren immer ein bisschen weiter voran, der hatte einen frühen Laptop von Texas Instruments und da hat sich der Maler gedacht, ach, das schaffe ich mir auch mal an und probiere mal, ob ich das für meine Arbeit in irgendeiner Weise nutzen kann. Und hat dann mit einem dieser sehr frühen Grafikprogramme das getan, was man damals auf so einem Notebook hieß das, glaube ich, noch nicht, Laptop machen konnte. Und das war nicht viel, die Grafikprogramme hatten nicht viel, da konntest du irgendwie Farbe wählen oder sowas und dann konntest du Linien zeichnen, was unbefriedigend war. Du konntest Icons reinmachen, wie zum Beispiel dieses Hirn-Icon. Also diese ganzen Muster, die du da siehst mit dieser Trepperei, die erinnerst du dich vielleicht aus frühen Super Mario-Spielen, aus Gaming. Das war, was damals die Bild...
Tetris.
Ja, solche Sachen.
Genau.
Ja, und dann hat er das auf dem Bildschirm gemacht und hat es sich ausgedruckt, so wie es der Bildschirm war und fand das irgendwie schwerst unbefriedigend und weil er das schwer unbefriedigend fand, das war einfach bildlich überhaupt nichts Tolles, hat er sich gedacht, ja, aber dann jetzt muss man mal schauen, was man damit machen kann und zog das dann auf sein übliches Malformat, so 2x2 Meter, also das hier ist, dieses Bild ist 2 Meter mal 1,57 Meter, also hochrechteckig und dann sah es noch schlimmer aus, weil großgezogen war das natürlich unglaublich verpixelt, das heißt, diese Linien wurden auch noch ungeschlacht. Diese Ornamente waren auf einmal richtig grobmaschig. Und dann hat er gesagt, ja gut, als Maler kann man nur eins tun. Man kann versuchen, malerisch das Bild zu verbessern. Und jetzt kommt das Ding ins Spiel. Was du vor dir siehst, ist so ein großer Ausdruck auf Papier. Später hat er dann auch auf die Leinwand direkt gedruckt. Also viele der späteren Werke sind Siebdruck auf Leinwand. Hier ist es Papier. Und auf dem Papier beginnt er dann, Dinge zu vollenden, weiterzuführen, die Treppchen auszubessern. Wobei die Frage natürlich, was ist besser? Also dieser Computer hat etwas ausgedruckt, was ästhetisch neuartig und nicht existent war. Er hätte auch sagen können, ich druck das aus und sage, das ist Computermalerei. Habe ich auf dem Computer gedruckt und jetzt ist das, was da ist. Das war ihm aber irgendwie auch zu anspruchslos, vor allem weil er ja sagte, ich bin Maler, und hat dann beschlossen, darauf macht er etwas. Und das, die Linien, die du da siehst, also du siehst ganz vieles nicht, was er verbessert hat. Er hat mit Weiß dann versucht, irgendwie so Ränder zu machen. Er ist auch ein bisschen reingegangen, um das irgendwie beweglicher zu machen. Jedenfalls, er hat dieses Bild nicht nur retuschiert, sondern erweitert, hat versucht zu überlegen, was mit dem Computer noch so alles möglich gewesen wäre. Und am Ende steht das, was du da vor dir hast. Und was es ist, ist, es ist zum Bild geworden, die Frage, was ein Computerbild denn werden sein könnte. Denn vorher gab es ja kein Computerbild.
Und um das nochmal zu verstehen, also ja, mit anderen Worten, er druckt das aus.
Ja.
Und dann macht er was? Dann geht er da mit Farbe rein,
ja,
mit
einem Pinsel, Stift, Spraydose, alles Mögliche. Ich vermute mal, dieses FAI in der Mitte, was F41 auch sein könnte, das ist aus dem Druckprogramm, da hat er nicht rumgemacht, aber er hat zum Beispiel dann die Linie da rechts an das I angeschlossen und hat die ergänzt zu Linien, die oben rechts sind, also so ein dicker, fetter, so eine Kurve. Also, was macht ein Maler? Er malt, er trägt Farbe auf, er malt Linien. Linie ist ja eins der, also im 19. Jahrhundert gab es den Kampf zwischen Linie und Fläche. Da hat Delacroix und Ingres haben sich gegenseitig bekämpft. Der Ingres war der Meister der schönen klassizistischen Umrisslinie, der konnte die schönsten Menschen mit Linien malen. Der Delacroix hat ihn beschimpft und hat gemeint, der Maler nimmt die Farbe und spricht durch die Farbe. Das heißt, ein Gemälde kann durch die Farbe sprechen oder durch die Linie und durch beides. Und hier haben wir die Linien, die der Maler hier aufgetragen hat, um mit diesem Computerbild irgendetwas anfangen zu können. Und am Ende war ein für den Maler befriedigendes Ergebnis, vor dem wir jetzt überfordert stehen und fragen, was sollen wir jetzt damit anfangen? Und an diesem Punkt wird es ja interessant, weil man fragt sich, wie entsteht Ästhetik? Also er hat eine Methode gefunden, eine Ästhetik zu entwickeln, ohne den eigenen Geschmack überzustrapazieren. Natürlich ist der gute Geschmack des Künstlers der sagt, wo ist das denn schlecht, wo kann ich es denn besser machen? Das ist jetzt natürlich eine Geschmacksfrage oder eine Urteilsfrage. Aber das hat er jetzt stehen lassen und gesagt, so, das ist das Bild, was ich euch liefere, das Computerbild.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Und es ist 30 Jahre alt, es ist 32 Jahre alt und wirkt total, als ob es immer noch Zukunftsmalerei wäre.
Und du sagst, es gibt verschiedene Bilder, die dann auch Titel haben, die aber alle nach dem gleichen Muster entstanden sind dann?
Genau, also wenn die Bilder Titel haben, haben die ganz oft Titel von Bands, zum Beispiel ein Riesenbild in unserer Ausstellung heißt Annihilator, also Zerstörer, Kaputtmacher. Das ist eine kanadische Heavy Metal, glaube ich, Band oder irgendwas in die Richtung. Dann gibt's Blind in Texas, heißt eine dieser Arbeiten. Blind in Texas ist ein Song von WASP. Es gibt eine Ausstellung, es gibt ein Bild Disco 2100, das ist Sun Ra. Free Jazz würde ich das vermuten. Oh, ich bin da nicht so in diesem Haus. Also wirklich wüste, avantgardistische Musik. Genau, darauf wollte ich noch ein bisschen hinaus. Also Albert Oehlen kennt sich, ist tief drin in musikalischen Diskursen und der kennt sich einfach auch theoretisch aus in Musik und ich vermute ein bisschen, ihn hat gewurmt, dass die Musik zu dem Zeitpunkt schon tief eingestiegen war in Elektronisches. Die Musik hat, also Stockhausen hat schon ganz früh angefangen, sich für elektronische Musik zu interessieren. Da haben sich die Maler null interessiert für irgendwas, was mit einer Steckdose zu tun hat.
Und nicht nur Stockhausen, denk an Depeche Mode
damals. Ja, ja, ja.
Also das ist schon, ne?
Zu dem Zeitpunkt ist die Musik schon viel, viel weiter. Hat natürlich auch damit zu tun, dass eben irgendwann die Musik entdeckt hat, dass Verstärker eine dolle Idee sind und von dieser Erkenntnis, dass ein Verstärker einem hilft, sind sie wahrscheinlich auch in musikalisch, in elektrotechnische Herumspielereien mit dem Sound selber gekommen. Das war halt in der Malerei logisch, das war halt eine analoge Geschichte, aber das wollte Albert Oehlen ändern.
Okay.
Der Urgrund dieser Bilder ist auf dem Computer entstanden. Das sind so 10 Zeichnungen, 10, 12 Grundlagen und die hat er immer wieder genommen, immer wieder als Basis.
Und warum meinst du jetzt, wird das in 150 Jahren noch eine Rolle spielen, weil das sozusagen die Anfänge des Digitalzeitalters in Kunst übersetzt hat?
Es ist die visuell stärkste Paraphrase der Digitalisierung, würde ich mal behaupten. Ich kenne keinen anderen Künstler unserer Zeit, der so treffsicher genau das Problem, was ist denn im Analogen natürlich digital, also Computerkunst. Also wie kann man mit dem Computer künstlerisch fruchtbar werden? Also es gibt Künstler, die mit dem Computer arbeiten, die auf dem Bildschirm, also es gibt elektronische Kunst mittlerweile, videologisch, alle Sachen, die eben mit digital gehen. Aber in der Malerei ist das, und die Malerei hat den einen Vorteil, sie ist halt viel, viel längerfristig. Diese Bilder bestehen und sie sind genau an dem Sprung, also er war halt zufällig in Los Angeles, in Kalifornien zu dem Zeitpunkt, wo die Weltgeschichte geändert haben und parallel dazu durch die schiere Neugier, der war ja auch kein Technik, der ist überhaupt gar kein Technikfreak, den interessieren, der findet auch elektronische Türen irgendwie eigentlich widersinnig. Also kein Interesse an Technik, sondern Interesse an diesem, an der Aura des Begriffs Computer und an der Ausstrahlungskraft. Und wie man das übersetzt in Form, in Bild.
Wobei man ja sagen muss, es ist ja sowohl Druck als auch Malerei, ne?
Genau. Also wie gesagt, der Druck ist die Grundlage und die Malerei fängt dann an, damit zu spielen. Schau dir mal, also jetzt schön ist eine Frage des Geschmacks, klar. Ästhetik ist, aber der wird ja gebildet. Und jetzt schau dir mal den oberen, also dieses Bild braucht natürlich noch eine Sprache. Und du, der so wortmächtig bist, hast ein Ding gemacht, du hast versucht, viele Einzelteile zu beschreiben. Mhm. Wenn man jetzt versucht, und du hast natürlich so ein bisschen mit oben, unten, rechts, links gewisse Möglichkeiten. Wenn du jetzt aber zum Beispiel anfängst, da zu versuchen, eine Sprache zu finden, dann hätte ich gesagt, es gibt eben tatsächlich da oben einen bewegten Teil, wo die ganzen Schlingen seiner Handschrift zu so einem Strudel führen. Und dann fragt man sich, ob der Begriff von bewegt versus unbewegt nicht interessant wäre, vor allem, weil die damaligen Bildschirme, wie wir festgestellt haben, noch relativ unbewegt waren. Also der heutige bewegte Bildschirm ist damals vollkommen unbekannt. Aber in dem Bild ist Bewegung drin, obwohl natürlich technisch keine drin ist. Es ist ja ein stehendes, festes Bild. Aber hier gibt's eben ruhigere, schnellere Passagen. Also hier, diesem Bild würde ich versuchen, mit musikalischen Beschreibungen oder mit Außermalereibeschreibungen beizukommen. Aber ich habe auch noch keine adäquate Sprache.
Aber du hast recht. Es wäre zum Beispiel, wenn man jetzt so, man stellt sich ein Cover von einer Schallplatte oder CD, das ist zu klein vor, dann könnte man sich das gut als Cover vorstellen und wäre sofort bei dem Thema Musik und eine besondere, also weiß gar nicht, was für eine Musik, das kann sowohl Popmusik sein als auch klassische Musik. Weil du hast das Gefühl, da ist irgendwie so eine, es ist so vorgegeben, es hat sowas, du hast recht, es hat sowas Rhythmisches, ne? Also oben schneller, lauter und nach unten wird es dann in meiner Höhentreppe wird es dann verstellbarer. Öhlen ist jetzt so, man denkt so, Öhlen, der große Öhlen und so. Ist das nur, weil ihr da so für getrommelt habt oder ist das tatsächlich so?
Was ist tatsächlich, frage ich mich. Also ich glaube, es wird wenig Leute in der Kunstgeschichtsgemeinde geben, die mir widersprechen, wenn ich sage, dass das einer der ganz, ganz wichtigen deutschen Gegenwartskünstler ist. Es wird natürlich durch die Dominanz des Kunstmarktes wird dann immer auch noch dieses Argument ins Spielfeld gegeben, das ist der teuerst Verkaufende. Der ist tatsächlich, also auf dem Kunstmarkt ist das, was er tut, fantastisch viel wert. Ich weigere mich aber einfach anzuerkennen, dass Gerhard Richter möglicherweise noch mehr wert ist, weil er ein bisschen teurer verkauft. Und ich würde sagen, sowohl Albert Oehlen als auch Gerhard Richter würden das weit von sich weisen. Ich versuche zu beurteilen, was der kulturhistorische, kunsthistorische Wert dieser Bilder für die Zukunft ist. Und zum Beispiel bei der Eröffnung die Anwesenheit einer riesigen Menge von Künstlern, jungen, älteren, Bekannten, Unbekannten, legt nahe, dass die sehr genau darauf hinschauen, was jemand wie Albert Oehlen macht und sich damit auseinandersetzen. Also die Hochschule für Bildende Künste, da deren Kurse werden unter anderem in die Ausstellung kommen, um sich damit auseinanderzusetzen. Der hat eine hohe Wirksamkeit. Und insofern ist das jetzt nicht vollkommen eine Prophetie, wenn ich sage, dass diese Bilder werden eine riesige Wirkung und Gefolgschaft haben.
Und darüber, jetzt ist die Zeit für heute schon um, aber darüber sprechen wir nochmal vielleicht nächste Woche, nämlich über die Frage, was es für die Bewertung von Kunst eigentlich bedeutet, wenn da ein Künstler ist, auf den sich ganz viele andere Künstler berufen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nächste Woche mach wieder was, ein bisschen mit Farbe. Nicht immer so schwarz-weiß. Es ist so viel dunkler geworden draußen. Es wird so hell. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.